Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Weiter geht es mit dem Vormittag im Deutschlandfunk. Jetzt ist meine Kollegin Monika Seinsche im Nachbarstudio mit aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung und wie immer auch mit einem Corona-Update. Was erwartet uns dort?
Genau, bei uns geht es auch los mit dem Corona-Update. Da fragen wir, wie wichtig Schulen als Infektionsherde sind. Da kommen ja ganz viele Menschen zusammen und es gibt sehr widersprüchliche Aussagen, was das für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet. Außerdem schauen wir auf die größte Arktis-Expedition aller Zeiten, die zurzeit ja auch noch stattfindet und massiv von der Pandemie behindert wird. Da steht schon seit April der nächste Mannschaftswechsel an, der mit den weltweiten Reisebeschränkungen quasi unmöglich geworden ist. Wie es jetzt mit der Expedition weitergehen soll, ist eines unserer Themen. Und es gibt ja nicht nur Corona, sondern auch noch den Klimawandel. Der lässt den Meeresspiegel immer weiter ansteigen und jetzt haben Forscher untersucht, wo in Europa sich neue Investitionen in den Küstenschutz lohnen und wo nicht.
Wir haben es ja bis hierhin geschafft, auch durch Abstand halten, durch Hygiene, dass wir diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update. Seit einigen Tagen schon gehen die ersten Kinder in Deutschland wieder in die Schule. Mit Abstand und halben Klassen, zum Teil mit Masken, aber immerhin. Völlig unklar ist noch, wie sich diese Schulöffnungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. Gleichzeitig ist aber schon geplant, dass in den kommenden Wochen immer mehr Schüler wieder in die Schule gehen werden. Nur wie sicher oder wie problematisch ist das eigentlich? Darüber will ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Der sitzt in seinem Homeoffice in Berlin. Herr Wildermuth, kann die Wissenschaft sagen, Schulöffnungen sind okay oder Schulöffnungen sind gefährlich? Gibt es da eine einfache Antwort?
Ja, so klare Antworten hört man von keinem Forscher und das natürlich aus gutem Grund. Es gibt auch ganz verschiedene Wege, wie man diese Frage überhaupt angehen kann. Und je nachdem, welchen wissenschaftlichen Blickwinkel man da wählt, sind die Antworten dann auch recht unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel die mathematischen Modelle. Deren Fazit hat der Berliner Tagesspiegel in einer Schlagzeile zusammengefasst. Schulöffnungen könnten zu einem drastischen Anstieg der Infektionen führen. Und zwar Ende des Jahres könnte die Kapazität der Intensivbetten dann deutlich überschritten werden. Und deutlich heißt ja nicht um ein paar Prozent, sondern um das Vierfache, also ein dramatischer Effekt.
Das klingt aber so, als sollte man die Kinder besser zu Hause lassen, oder?
Ja, Modellrechnungen, die sollen Möglichkeiten ausloten, aber die sollte man nicht für bare Münze nehmen, sondern die muss man so ein bisschen interpretieren. Und deshalb habe ich auch ein bisschen rumtelefoniert bei zwei Mathematikern. Eins der Modelle stammt von der Technischen Universität Berlin. Da habe ich mit Kai Nagel gesprochen. Das andere von der internationalen Gruppe, die nennt sich MOCOS, Modeling Coronavirus Spread. Da ist Thomas Götz aus Koblenz beteiligt. Und beide sagen, dass sie diese drastischen Prognosen natürlich nur dann wirklich Realität werden, wenn man auf steigende Infektionszahlen am Ende gar nicht reagieren würde. Das ist aber nicht realistisch. Also konkret haben diese beiden Forschergruppen durchgerechnet, was passiert, wenn die Schüler zurück können und haben dann zum Beispiel gesagt, wie sieht's aus, wenn die nur 40% der vorherigen Kontakte haben? Oder sie haben 60% und das führt zu deutlichen Unterschieden. Und das spricht in jedem Fall dafür, innerhalb der Schule auf möglichst viel Abstand zu achten und zum Beispiel halbierte Klassen zu haben oder die kleinen morgens und die größeren nachmittags zu unterrichten, um das zu entzerren. Die Modelle zeigen aber auch, die Schulen sind wichtig, aber natürlich nicht alleine. Es ist genauso wichtig, was passiert in der Gesellschaft insgesamt. Da wird ja in diesen Tagen auch immer mehr geöffnet. Und Thomas Götz und Kai Nagel sind sich einig, es gibt hier ein fragiles Gleichgewicht. Wir haben nicht viel Spielraum. Also wenn geöffnet wird, werden die Zahlen steigen und da muss man eben im Zweifelsfall auch schnell wieder reagieren.
Das war die Sicht der Mathematiker. Jetzt beschäftigen sich natürlich auch Virologen mit der Schulfrage. Was sagen die?
Da gab es in letzter Zeit zwei Veröffentlichungen. Einmal aus Berlin, Christian Drosten, eine zweite aus Genf. Die haben geguckt, wie viel Virus haben eigentlich Kinder im Rachen. Und zu ihrer Überraschung haben sie festgestellt, die haben im Grunde genauso viel Viren wie die Erwachsenen im Mund. Und das heißt im Umkehrschluss, die sind wahrscheinlich genauso infektiös. Und das gilt sogar dann, wenn sie selber überhaupt keine Symptome entwickelt haben. Für mich war da auch verblüffend die Studie in Gangelt. Da haben sich die Forscher nämlich auch angesehen, wie sich das Virus in Familien ausbreitet. Und wenn ein Erwachsener das Virus in eine Familie aus Vater, Mutter, Kind bringt, dann steigt das Risiko von in Gangel derzeit ungefähr 15% auf 35%. Also das verdoppelt sich gut. Wenn dagegen das Kind das Virus in diese Familie bringt, dann steigt das Risiko der Eltern auf fast 70%, also auf den vierfachen Wert. Also da scheint es doch so zu sein, dass Kinder eine besondere Rolle haben. Aber auch da sind es nicht 100%. Also Kinder sind auch keine Autobahnverviren.
Wie wichtig ist denn die Frage, beziehungsweise was weiß man darüber, wie leicht sich die Kinder anstecken? Sie geben es weiter, das haben Sie gesagt, aber wie leicht stecken sich die Kinder an?
Ja, das ist sozusagen die zweite Seite der Gleichung, die ist genauso wichtig. Und dazu gibt es mehrere Studien. In der kleinen italienischen Stadt Vaux hat man einen Großteil der Bevölkerung untersucht und da haben Grundschulkinder viel geringeres Risiko gehabt als zum Beispiel Jugendliche und Erwachsene. Dann gibt es eine aktuelle Studie aus China. Da haben die Autoren bei Kindern und Erwachsenen vergleichbares Risiko gesehen. Aber die haben auch geguckt, wie viel Kontakte haben die Leute eigentlich. Und Kinder haben viel mehr Kontakte. Und deshalb sagen sie, bei jedem einzelnen Kontakt haben Kinder im Grunde ein geringeres Risiko. Und dann gibt es noch einige Studien, die Schulen selbst sich angeschaut haben. In Frankreich gibt es eine Schule, da haben sich 40% der Schüler und Lehrer angesteckt. Also ein extremer Wert. In New South Wales, in Australien dagegen, gibt es kaum Ansteckungen in Schulen. Das ist allerdings nur eine Vorab-Auswertungen, die machen immer noch weiter. Da kann also noch was hinterherkommen. Also eine verwirrende Datenlage.
Allerdings ziemlich widersprüchliche Daten. Was machen wir denn jetzt daraus?
Ja, also man kann sagen, anders als bei der Grippe, bei der spielen die Kinder wirklich die entscheidende Rolle für die Verbreitung, scheinen Kinder für Covid-19 nicht ganz so wichtig zu sein. Trotzdem, Kinder bewegen sich viel, die schreien, das alles bringt das Virus in die Luft. Kinder haben viele Kontakte, sie stellen auch Verbindungen zwischen Generationen her. Und die mathematischen Modelle, die zeigen, Schulöffnungen können dieses Potenzial sozusagen dem einen Weg eröffnen. Und Christian Drosten hat unter dem Strich den Eindruck, dass das Risiko gerade für kleinere Kinder geringer ist. Das würde dafür sprechen, erstmal die Grundschulen aufzumachen. Aber natürlich, die Virologie ist da nur ein Element. Die sozialen Rahmenbedingungen sind genauso wichtig. Und die sprechen natürlich dafür, Abiturklassen aufzumachen, Klassen vor dem mittleren Schulabschluss. Und Drosten sagt, man muss dann wirklich auf den Kontakt innerhalb der Schulen achten. Da darf es keine Situationen wie in Ischgl geben. Also große Pulks auf dem Schulhof müssen aufgelöst werden. Und vorher und nachher sollten die Kinder auch nicht zusammen zu eng stehen. Also da muss man vorsichtig vorangehen und im Zweifelsfall gegensteuern.
Gibt es denn auch schon Aussagen zu den noch kleineren Kindern, also zu den Kita-Öffnungen, über die ja auch nachgedacht wird?
Also die Tendenz ist, die stecken sich nicht so leicht an. Da muss man so ein bisschen abwarten. Also da kommt sicher auf den Bedarf der Eltern an. Und Christian Drosten hat da einen interessanten Vorschlag in seinem Podcast gemacht. Wieso nutzen wir nicht die freien Testkapazitäten und testen Kita-Kinder so alle 2 Wochen? Und wenn sie dann kein Virus in dem Moment haben, dann könnten sie auch mit gutem Gewissen zu Oma und Opa gehen. Also da könnte man neue Wege finden, mit dem Risiko umzugehen.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth. Mehr Informationen zur Corona-Krise auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek. Eigentlich was ein guter Plan. Im Oktober hat sich der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern im arktischen Meereis einfrieren lassen und driftet seitdem über das Nordpolarmeer. Die Forscher sammeln dabei völlig neue und extrem wertvolle Daten über eine der unbekanntesten Regionen der Erde. Alle paar Monate wechselt die Mannschaft an Bord und ein neues Forschungsteam kann mit seiner Arbeit beginnen. Eigentlich. Denn im April hätten dafür etwa 100 Forscher aus aller Welt nach Spitzbergen reisen sollen, um von da aus zur Polarstern zu fliegen. In Zeiten von Corona unmöglich. Händeringend haben die Verantwortlichen deshalb in den vergangenen Wochen nach einem Plan B gesucht, um Forscher und auch Vorräte auf das Schiff bringen zu können. Jetzt ist der Plan fertig und ich habe mit dem Leiter der Expedition, Markus Rex, vom Alfred-Wegener-Institut gefragt, wie er aussieht.
Wir werden Mitte Mai mit den beiden deutschen Forschungsschiffen Sonne und Maria S. Merian zur Eiskante aufbrechen. Diese Schiffe konnten wir jetzt sehr kurzfristig organisieren, um jetzt auch unter den Bedingungen der Corona-Krise den Austausch des Expeditionsteams hinzubekommen. Das sind aber keine Eisbrecher, deswegen können wir mit diesen Schiffen nicht bis zur Polarstern vorstoßen. Die Polarstern verlässt dann ihre Position an unserem Eisforschungscamp kurzzeitig, kommt auch zur Eiskante. Wir treffen uns da, wir machen die ganze Versorgung der Polarstern, bringen Versorgungsgüter an Bord, taufen das Expeditionsteam aus, dann fährt die Polarstern zurück zum Eiscamp, die Messungen gehen weiter und das alte Expeditionsteam fährt mit den beiden Forschungsschiffen zurück nach Deutschland.
Das heißt, dieser Wechsel findet aber auf offener See statt, oder verstehe ich das richtig?
an der Eiskante. Je nach Wetterbedingungen werden wir uns in einen der Fjorde von Spitzbergen zurückziehen dafür. Die Eiskante liegt gerade im Bereich dieser Inselgruppe Spitzbergen. Das ist sehr viel einfacher, wenn wir mit 3 oder letztlich dann auch mit 4 Schiffen, da kommt noch ein Tanker dazu, umeinander herumtanzen, wenn wir unter dem Wetterschutz des Fjordes das Ganze durchführen.
Wir hatten im März schon einmal miteinander gesprochen, als es schon die ersten Verzögerungen durch Corona gab beim Teamwechsel, der damals anstand im April. Der sollte ja eigentlich mit Flugzeugen stattfinden. Da hatten Sie gesagt, das ist kein Problem, wenn es etwas später wird. Wir haben noch Vorräte, die lange bis in den Sommer reichen. Warum müssen Sie jetzt trotzdem diesen ja recht komplizierten Austausch per Boot machen?
Das ist ja schon ein Weilchen her. Die letzte Versorgung war geplant für Anfang April. Das hatten wir vor, mit Flugzeugen durchzuführen. Und da war gar nicht geplant, dass wir da neue Versorgungsgüter mit an Bord bringen. Die nächste wäre jetzt geplant gewesen für den Juni. Dann werden wir auch wieder Versorgungsgüter brauchen. Die wird jetzt ersetzt werden durch die vorgezogene Versorgung, die wir jetzt durchführen, damit wir auch das derzeitige Expeditionsteam, was ja jetzt schon 2 Monate länger an Bord bleiben muss als geplant, damit wir das jetzt auch mal austauschen können. Aber die jetzt darauffolgende wird erst im August wieder sein. Bis dahin brauchen wir neue Versorgungsgüter.
Wie lange wird denn die Polarstern dann von ihrer Scholle quasi weg sein?
Das wird so etwa ein 3-Wochen-Zeitraum sein. Das tut uns wissenschaftlich natürlich auch etwas weh. Da gehen uns Messdaten verloren. Es bleibt aber auch eine Menge Instrumentarium auf dem Eis stehen. Einiges im autonomen Messmode, sodass wir auch in diesen 3 Wochen messen können. Allerdings nicht das volle Programm. Aber gemessen an der Gesamtlänge von Mosaik, das ist ja eine über ein Jahr lange Expedition, 13 Monate geht sie, sind diese 3 Wochen natürlich zu verschmerzen.
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn dadurch, dass Sie quasi Ihr Eiscamp da sich selbst überlassen? Ich hatte im Januar mit Marcel Nikolaus, einem Ihrer Kollegen, gesprochen, der im Oktober beim Aufbau des Eiscamps beteiligt war und der damals sagte, wir müssen im Prinzip jede Woche wieder umräumen, weil ständig die Eisscholle aufbricht, neue Presseisrücken entstehen, die Gefahr besteht, dass irgendwelche Geräte verloren gehen. Was machen Sie, wenn Sie da 3 Wochen gar nicht nach dem Rechten schauen können?
Ja, ich war ja auch von September bis Januar dabei an Bord. Ich habe das Eiscamp selber mit aufgebaut und dabei die sehr dynamischen Eisbedingungen kennengelernt in der neuen Arktis. Das Eis ist dünn und variabel, es bricht immer mal wieder auf. Es bilden sich dabei Risse, wo offenes Wasser zutage tritt. Oder es bilden sich auch Presseisrücken, die Stromleitungen und auch Instrumente bedrohen können. Deswegen werden wir auch die ganz teuren Ausrüstungsgegenstände, die nicht messen können, mit an Bord nehmen. Wir werden nicht alles dort stehen lassen, um es einfach in die Sicherheit des Schiffes zu bringen in der Zeit. Für andere Instrumente, wo wir auch Ersatz noch dabei haben, gehen wir das Risiko dann einfach ein.
Können Sie schon abschätzen, wie viele Daten Ihnen dadurch verloren gehen?
Wir werden ein grundsätzliches Messprogramm die ganze Zeit über aufrechterhalten können durch autonome Messungen. Es gehen uns aber natürlich auch viele Daten jetzt aus einer wichtigen Zeit verloren, wenn das Schmelzen in der Arktis einsetzt. Trotzdem muss man sehen, dass diese kurze Unterbrechung von 3 Wochen bei einer ganzjährigen Expedition natürlich eine relativ milde Auswirkung der Corona-Krise auf diese Expedition ist. Es stand ja auch durchaus im Raum, dass wir abbrechen müssen, dass wir es jetzt nicht mehr schaffen, ganz kurzfristig völlig umzuplanen und jetzt unter den Bedingungen der Corona-Krise ein Team von 100 Leuten aus aller Herren Länder hier zusammenzuziehen, in Quarantäne zu setzen und zur Expedition zu schicken. Das ist uns jetzt gelungen. Es war aber nicht klar, ob uns das gelingt. Und im Vergleich zu dem Szenario, dass wir die ganze Expedition abbrechen müssen, muss ich sagen, bin ich jetzt sehr froh, dass wir mit einer 3 Wochen teilweise Messlücke davon kommen.
Wie stellen Sie denn sicher, dass das neuartige Coronavirus nicht auf das Schiff kommt, nicht auf die Polarstern kommt?
Das gesamte Expeditionsteam befindet sich ja zurzeit in einer sehr strikten Quarantäne. Das betrifft die Besatzungsmitglieder des Schiffes, auch die Besatzungsmitglieder der beiden Schiffe, die uns jetzt bis an die Eiskante bringen, und alle Wissenschaftler. Diese Quarantäne hat begonnen mit einem Corona-Test aller Beteiligten. Der ist schon mal für alle negativ ausgefallen. Das ist gut. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich jemand von den Teilnehmern jetzt noch in der Inkubationszeit befindet. Deswegen werden wir während der Quarantäne und am Ende der Quarantäne nochmal einen weiteren Corona-Test haben. Wenn wir aber über 14 Tage nachweislich alle Corona-frei sind, dann ist es sehr sicher, dass wir kein Virus dabei haben und virenfrei aufbrechen und uns dann untereinander tatsächlich auch als selbstbekleidete Gemeinschaft nicht mehr auf irgendwelche Abstandsregeln verständigen müssen. Wir können dann da oben in der Arktis gemeinsame Partys feiern.
Viel Spaß dabei. Das heißt, ich muss mir so vorstellen, Sie sitzen im Moment in Ihrem Hotelzimmer und sehen überhaupt gar niemanden und treffen niemanden.
Ganz genau so ist das. Wir sind in unseren Hotelzimmern wirklich vollständig isoliert. Die Türen sind zu. Die Tür geht nur jeweils dreimal am Tag einmal kurz auf, nämlich nachdem es geklopft hat. Das bedeutet, dass uns jemand Essen vor die Tür gestellt hat. Dann warten wir noch eine Minute, damit auch der Gang wieder frei ist und ziehen uns das Essen schnell ins Zimmer rein. Es gibt keinerlei Kontakt zu irgendeiner anderen Person in dieser Quarantäne und damit sind wir auch sicher, dass wir das Virus auch während der Quarantäne uns jetzt nicht in die Gruppe noch wieder reinschleppen.
Markus Rex war das vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Um knapp 20 Zentimeter ist der globale Meeresspiegel seit Beginn des 19. Jahrhunderts gestiegen. Zuletzt hat sich dieser Anstieg stark beschleunigt. Und die Prognosen für das Ende dieses Jahrhunderts zeigen einen noch weit höheren Meeresspiegel. Hunderte Millionen Menschen weltweit könnten dann ihre Heimat verlieren. Der Anstieg des Wassers wird auch Europa treffen. In Nature Communications erscheint heute eine Studie, in der Forscher eine Kosten-Nutzen-Analyse für künftige zusätzliche Küstenschutzmaßnahmen in Europa vorlegen.
Wenn die Welt die Kurve beim Klimaschutz noch kriegt, steigt der Meeresspiegel in diesem Jahrhundert vielleicht nur um 40 Zentimeter. Wenn nicht, könnte es sogar gut ein Meter werden. Das gilt dann auch für das Mittelmeer, für Nord- und Ostsee und die ganze europäische Atlantikküste. Stärkere Sturmfluten und Überschwemmungen werden die Folge sein. Es sei deshalb unumgänglich, Dämme und Deiche zu erhöhen, sagt Jochen Hinkel. Nichts tun könne keine Option sein, betont der Geoökologe und Sozialwissenschaftler beim Globalen Klimaforum in Berlin.
Wenn man annimmt, dass die Menschen sich nicht anpassen, dann kommen horrende Schäden heraus. In unserer Studie würden dann die Anzahl der betroffenen Menschen von jährlich 100.000 heute, also das sind Durchschnittswerte, auf 1,6 bis 3,9 Millionen gegen Ende des Jahrhunderts ansteigen.
Gemeinsam mit anderen Fachkollegen legt Hinkel jetzt eine Kosten-Nutzen-Analyse für ganz Europa vor, gestützt auf ein sogenanntes hydrodynamisches Modell. Die Forscher wollten wissen, an welchen Küstenabschnitten machen sich neue oder höhere Deiche bezahlt? Wo sind die Kosten niedriger als die der Schäden durch höhere Sturmfluten und Überschwemmungen? Das Ergebnis: mehr als 80% der zu erwartenden Schäden in Europa ließen sich vermeiden, wenn man nur ein Viertel bis ein Drittel aller Küstenstriche aufrüstete.
Und das ist generell dort, wo eben Menschen leben. Und je mehr Menschen dort leben, je mehr lohnt sich das. Und insofern fällt es auf die dicht besiedelten, niedrig liegenden Küsten zurück. Und das sind eben die Länder, die heute schon stark betroffen sind und heute schon sehr stark Küstenschutz haben, wie England, die Niederlande, Deutschland, Belgien, also die Nordseeländer.
Das leuchtet unmittelbar ein, denn dort steht auch ökonomisch viel auf dem Spiel, nämlich die ganze Infrastruktur großer Städte, Industriegebiete und Verkehrsnetze. Ohne eine Erhöhung von Deichen und Sperrwerken würden sie irgendwann überflutet. Mehr Küstenschutz würde sich deshalb zum Beispiel auch für Hamburg lohnen, wie Jochen Hinkel erklärt.
Es ist sogar relativ billig, wenn man will. Wir haben Kosten-Nutzen-Relationen von bis zu 30 zu 1. Das heißt, der Nutzen ist 30 mal höher als die Kosten.
Was die Studie aber auch sagt, in dünn besiedelten Regionen seien die Kosten der Deichertüchtigungen höher als ihr Nutzen, weil im Hinterland nicht so viele Häuser stehen, die Schaden nehmen können.
Wir lernen, dass das Problem des Meeresspiegelanstiegs im Großen und Ganzen handelbar ist für Europa und zwar bis zum Ende des Jahrhunderts. Aber es sehr viele Leute geben wird, die eben nicht in den dicht besiedelten Räumen leben, die früher oder später auch einfach wegziehen müssen von dem Meer. Also es geht nicht um heute, es geht auch nicht um in 10 Jahren, es geht halt wirklich um einen längerfristigen Prozess.
Der Berliner Geoökologe denkt hier zum Beispiel an die Ostseeküste, auch auf deutscher Seite.
Wo viele Bereiche eben nicht geschützt sind und auch noch natürliche Dünenvegetation da ist, dort, denke ich, wird es schon mehr Gebiete geben, die in den nächsten Jahrzehnten aufgegeben werden müssten.
Der niederländische Hydrologe und Geograf Jeroen Aerts hat die Studie bereits gelesen. Er ist Professor für Wasser- und Klimarisiken an der Freien Universität Amsterdam und lobt seine Kollegen zunächst einmal. Ihre Analyse mache klar, wie wichtig mehr Küstenschutz in Europa sei und dass ihr Nutzen die Kosten bei weitem überwiege. Kritik äußert Aerts aber an der kalten Logik der Kosten-Nutzen-Analyse. Nach diesen Überlegungen wird man immer nur dort in zusätzlichen Küstenschutz investieren, wo teure Gebäude und Fabriken stehen. Und da, wo sie fehlen und nur wenig Leute leben, eben nicht. Ich finde aber, auch diese Küstenstriche müssen geschützt werden. Und es sollte eine Form von Solidarität zwischen den Regionen geben. Jochen Hinkel hat mit derartiger Kritik durchaus gerechnet. Er verteidigt sich und seine Co-Autoren.
Also unsere Studie sagt nicht, dass man dort nicht schützen soll, sondern das ist eben eine gesellschaftliche Aufgabe. Man muss sich entscheiden, möchten wir Gebiete schützen, wo es vielleicht aus einer Kosten-Nutzen-Überlegung nicht sinnvoll wäre.
Es sei wichtig, eine solche Diskussion zu führen, weil der Staat auf Dauer nicht jede Deicherhöhung bezahlen könne. In anderen Ländern wie den Niederlanden oder den USA gäbe es deshalb heute schon Kosten-Nutzen-Analysen im Küstenschutz.
Volker Mrasek über die Frage, wo sich Küstenschutz lohnt und wo nicht. Was sonst noch in der Welt der Wissenschaft passiert ist, finden Sie in unseren Wissenschaftsmeldungen auf deutschlandfunk.de/Forschung. Wir machen hier weiter mit der Sternzeit von Dirk Lorenzen und da geht es um einen der heißesten Sterne des Nachthimmels.
Sternzeit, 6. Mai, heißes Doppelei im Süden. Der weißlich leuchtende Lichtpunkt, der zurzeit gegen Mitternacht nicht allzu hoch im Süden strahlt, ist Spiker, der Hauptstern im Sternbild Jungfrau. Das Licht, das jetzt die Erde erreicht, hat sich vor gut 260 Jahren auf den Weg gemacht. Spiker ist unter den hellen Sternen des Nachthimmels einer der heißesten. Die Oberflächentemperatur beträgt mehr als 22.000 Grad. Entsprechend strahlt sie den größten Teil ihrer Energie im Bereich der Ultraviolettstrahlung ab. Spiker leuchtet mehr als 13.000 Mal so hell wie die Sonne. Für das bloße Auge unmerklich verändert dieser Stern alle 4 Tage seine Helligkeit um knapp 5%. Grund dafür ist ein eng benachbarter, etwas dunklerer Sternpartner, der Spiker alle 4 Tage einmal umrundet. Sie hat einen Durchmesser von rund 11 Millionen Kilometern, während ihr Begleiter gut halb so groß ist. Beide sind nur 20 Millionen Kilometer voneinander entfernt, haben also bezogen auf ihre Größe einen sehr geringen Abstand. Die gegenseitige Anziehungskraft sorgt dafür, dass beide Sterne leicht ellipsoidal verformt sind. Sie wenden uns dadurch mal ihre Breitseiten zu, dann wieder ihre schmaleren Enden, was zu den Helligkeitsschwankungen führt. Vor einigen Jahren fand man aber auch Hinweise auf eine winzige gegenseitige Bedeckung, die zusätzlich für eine kleine Helligkeitseinbuße sorgt. Damit zählt Spiker auch zu den Bedeckungsveränderlichen, ähnlich dem Stern Algol im Perseus. Doch ist sie in erster Linie ein heißes, rotierendes Doppelei in der Jungfrau.
Ja, das war die Sternzeit. Vielen Dank auch Monika Seinschke. Sie war das mit dem Neuesten aus der Forschung. Und wir melden uns nach den Nachrichten zurück und diskutieren zum Thema Genuss oder Überlebensmittel. Wie wichtig ist Kultur in Corona-Zeiten? Wie haben Künstler und Kulturinteressierte die Durststrecke bisher verkraftet? Wo geht es um die Existenz? Welche Unterstützung gibt es und inwieweit macht Not erfinderisch? Dazu gleich mehr mit Expertinnen, Künstlern, politisch Verantwortlichen und auch Ihre Erfahrungen sind willkommen gleich nach den Nachrichten. Rufen Sie uns an, kostenlos unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de.